Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Heute wird es in der Predigt und auch im Bibeltext um zwei Dinge gehen, eine große Einladung und um Freibier. Darüber wollte ich schon immer mal predigen. Wichtig ist aber zu unterscheiden, dass es in dieser Predigt darum geht, nicht, dass es das gibt. Auch nicht nach dem Gottesdienst, leider. Die Einladung schon, aber das andere später. Ich muss natürlich auch ehrlich sein, in dem Jesaja-Text kommt das Hopfengetränk nicht direkt vor, aber dafür das Pendant der Wein, der aber kostenlos für uns zur Verfügung steht. So steht es in dem Bibeltext. Wollt ihr jetzt sofort reinlesen oder darf ich noch eine Einladung machen? Jesaja 55 schauen wir uns gleich an, auch mit diesem Teil. Wir stellen uns das aber so vor, dass, oder was ist sozusagen der Vorlauf, was ist der Kontext von Jesaja? Er schreibt an das Volk Israel, ein Teil davon, die deportiert wurden aus Israel nach Babylon. Und jetzt leben sie in Babylon, also in der Ferne von der Heimat, sind nicht mehr zu Hause und leben dort in Babylon unter einer fremden Herrschaft, in einer fremden Kultur, also wirklich in der Fremde. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie Sklaven waren, sondern sie waren vielmehr einfach Mitbürger, vielleicht zweiter Klasse, die durften durchaus aber auch Berufe ergreifen, durften ganz normal ihr Leben führen, hatten eigene Siedlungen scheinbar, in denen sie leben konnten. Und es gibt sogar Hinweise wie den Daniel aus der Bibel, der sogar Karriere machte dann unter dem babylonischen Regime. Also eigentlich könnte man sagen, hatten sie ein ganz gutes Leben da. Mit dem einen Ding, sie hatten dennoch Sehnsucht nach der Heimat. Sie waren trotzdem in der Fremde, sie waren trotzdem nicht zu Hause. Und diese Sehnsucht, die war so groß, dass immer wieder dieser Ruf kam, wann kommen wir wieder nach Hause? Wann gibt es Erlösung aus dieser Fremdherrschaft, unter der wir uns befinden, weil das viele Ebenen hatten? Der Tempel war nicht da, ihr Glauben musste anders gelebt werden wie früher und viele weitere Themen. Das ist die Situation, in der dann Jesaja hineinspricht. Und er sagt, eigentlich geht es jetzt hier um die Frage, wie stillen wir die Sehnsüchte, die tief in uns wohnen, die tief in meinem Herzen sind. Die Sehnsucht nach Heimat, nach einem Ort, wo ich zu Hause bin, nach Geborgenheit, vielleicht auch nach wahrer Freude. Wie stillen wir diese Sehnsüchte? Ich lese uns mal den Text vor. Auf ihr Durstigen, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kommt, kauft euch zu essen. Kommt, kauft ohne Geld. Wein und Milch, sie kosten nichts. Warum wollt ihr ausgeben für Brot, das nicht wie Brot schmeckt? Warum wollt ihr euren mühsamen verdienten Lohn für etwas vergeuden, das nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann bekommt ihr Gutes zu essen und könnt köstliche Speisen genießen. Hört mich an und kommt zu mir. Hört, dann lebt ihr auf. Ich will mit euch einen Bund schließen, der für immer besteht. Was ich David für immer versprochen habe, das gilt auch für euch. Ihn habe ich ja dazu bestimmt, Völker zu beherrschen und ihnen Befehle zu erteilen. So sollte er meine Macht vor den Völkern bezeugen. Ihr werdet Leute herbeirufen, die ihr nicht kennt, und Leute, die euch nicht kennen, kommen herbei. So will es der Herr, euer Gott, der Heilige Israels. Er lässt euch diese Ehre zuteil werden. Die Durstigen werden angesprochen, das sind die Adressaten. Um wen spricht Jesaja an? Die Durstigen. Und das Bild kennen wir aus dem Johannesevangelium. Da verwendet Jesus dasselbe Bild und sagt, es gibt die Durstigen. Und als Antwort darauf ist, Jesus ist das lebendige Wasser. Ich bin das Wasser, komm zu mir. Und dieses Bild des Durstigen ist ja sehr bekannt, vor allem heute, wenn es so heiß ist. Es ist eine Sehnsucht, die wir haben, aber auch ein Bedürfnis, das wir haben, das eigentlich nie gestillt wird. Unser ganzes Leben lang müssen wir trinken, sonst gehen wir ein. Und dieses Bild für ein Bedürfnis, was nie gestillt wird, wird hier aufgegriffen. Ihr Durstigen. Und die große Frage ist jetzt, wie kommt es, dass wir genau diese Sehnsüchte, die in unserem Leben da sind, bei Gott suchen oder zu stillen suchen, dass wir wirklich auf Gott zugehen und sagen, Gott, du musst meine Sehnsüchte stillen, du musst meine Bedürfnisse stillen und nicht, dass wir sie woanders suchen. Johannes Calvin hat in seiner Institutio ganz Wunderbares beschrieben, und zwar war er sozusagen ein später Reformator und hat dann diese Frage aufgemacht, wie finden wir eben diesen gnädigen Gott und wie finden wir zu ihm? Und er hat zwei Punkte, die auch unser Text heute mit aufgreift. Das eine ist Gottes Erkenntnis. Wenn ich den wahren Gott erkenne, dann laufe ich zu Gott. Oder, und das ist das zweite, Selbsterkenntnis, wenn ich mir bewusst werde, in was für einer Situation ich eigentlich bin, dann bleibt nur noch übrig, dass ich zu Gott gehe. Und das wollen wir uns anschauen. Zuerst eben Gottes Erkenntnis. Ihr bekommt Wein und Milch, es kostet nichts. Da sind wir eben wieder zurück bei dieser großzügigen Gabe, die Gott vorstellt. Milch ist so ein Getränk, wenn man ein Kleinkind hat, weiß man, das ist wirklich ein Alltagsprodukt. Das ist sozusagen das, was man braucht, um zu überleben als Kleinkind. Man kippt sich literweise Milch rein, damit man das Frühstück übersteht und am Nachmittag manchmal auch noch. Also Milch ein Bild dafür, für diese Alltagsdinge. Und Wein ist was anderes. Wein ist, für uns München müssen wir wirklich Bier sagen, vielleicht dieses Getränk, wir genießen das Leben. Wir gehen raus in den Biergarten, wir treffen uns mit Freunden und wir trinken Wein und Bier, was man eben besser mag. Wir kosten das Leben aus, wir spüren Freude und das ist, Gott ist nicht nur so knauserig und sagt, ich gebe euch das, was ihr gerade so braucht. Nein, ihr kriegt sogar noch die Freuden des Lebens. Und damit wird alles gestillt. Gott stellt sich hier als jemand vor, der sagt, komm zu mir, ich gebe das. Und das sind ja wirklich, Wein und Milch sind ja letztlich doch nur Dinge, die wir auch schon erleben. Dieses Bild, was Jesaja aufgreift, sind alltägliche Dinge, die man auch haben kann. Aber Gott nimmt davor noch diesen Punkt, ihr Durstigen, ich möchte, dass ihr zu mir kommt, ich habe Wasser, ich bin das Wasser. Das sagt Gott in diesem Jesaja-Text auch schon. Jesus greift es dann auf. Und eigentlich sagt er damit, schaut mal, ich möchte euch wirklich diese Sehnsüchte stillen. Und Gottes Erkenntnis heißt, ich erkenne Gott an, so wie er wirklich ist. Dass Gott der ist, der wirklich die Fülle, die Großartigkeit, der Weisheit hat, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Fürsorge hat. Dass Gott wirklich diese Größe hat und mir wirklich alles das geben kann, was ich brauche. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, dass wir sagen, wenn wir Gott erkennen in seiner Größe, wollen wir nur zu ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, diese alltäglichen Sehnsüchte, die kennen wir alle. Wir wollen das Leben genießen, die Münchner fahren. Wir fahren gerne in die Berge, an die Seen, in den Englischen Garten, in Eisbach, irgendwo anders, wo wir das Leben genießen, auskosten können. Und trotzdem kennen wir das danach. Der Tag danach, der Abend danach. Oder wir sagen, selbst wir als Christen sagen, ja, wir begeben uns immer wieder in die Frage nach Gott und trotzdem treibt uns manches so an, dass wir auf der Arbeit gut performen, dass wir unser Team im Blick haben, dass wir Projekte abschließen, dass es genial wird, dass wir was bewegen in dieser Welt und dann haben wir was Gutes gemacht. Und das ist vielleicht die Sehnsucht nach diesem etwas Großes zu tun, was zu bewältigen. Oder wir sagen, die Sehnsucht nach der richtigen Partnerin, dem richtigen Partner, wenn ich das habe, dann ist alles gut und wir geben dafür Dinge aus und versuchen, das so zu stillen. Und selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind, haben wir manchmal dann nicht dieses im Blick, dass Gott sagt, wenn du zu mir kommst, da erfährst du wahre, wahre Erfüllung. Man muss ein Zwischending sagen, die Bibel und wir als Christen sind nicht anti gegen Bedürfnisse und Sehnsüchte. Der Buddhismus ist so. Da heißt es, wenn du deine Bedürfnisse nur unter Kontrolle bekommst, dann bist du wirklich frei. Wenn du deine Bedürfnisse regulierst und sie vielleicht so runterschraubst, dann lebst du das gute Leben. Ist ja klar, ne? Da hast du keine Erwartungen mehr ans Leben, dann hast du auch ein schönes Leben. Die Bibel ist anders. Sie sagt, die Bedürfnisse, die sind im Menschen hineingelegt und die dürfen wir leben. Der Durst ist da, die Wünsche sind da und die sind gut. Die Frage ist nur, wie wir sie füllen oder womit wir sie füllen. Wohin gehen wir, um diese zu füllen. Und Gott stellt uns eben da diese Einladung dar. Schau mal auf mich, dieser große Gott. Ich bin der eine Gott, der dir das geben kann. Diese Großzügigkeit, die Güte, die Weisheit. Und vielleicht ist es genau der Punkt, mal sich hineinzulegen in diesen Gott, was er anbietet. Der zweite Punkt ist, womit versuchen wir, unsere Sehnsüchte zu stillen? Also das hatte ich gerade eben genannt. Und ich muss mal kurz die Folien zurückgehen. Das ist der zweite Punkt. Warum vergeuden wir eben unnütze verdientes Geld, um nicht satt zu werden? Das ist quasi der Punkt der Selbsterkenntnis. Der Punkt, dass wir im Leben darauf stoßen werden, wir geben Dinge aus, und hier steht im Text auch diese Ausgaben, die wir tätigen, um sie zu vergeuden. Letztlich steht im Text, ihr kauft Brot, damit ihr kauft ein Brot, das aber nicht nach Brot schmeckt. Also sozusagen, ja, wird etwas, es ist eine Täuschung dahinter. Man kauft etwas und es wird versprochen, du bekommst Brot, aber es ist es am Schluss nicht. Und ich denke, wir leben genau in dieser Welt, dass wir merken, es wird uns so vieles versprochen, und wenn wir es dann annehmen, dann merken wir es, man ist doch leer, man bleibt doch leer zurück. Und dieser Text, der fungiert hier eben wie ein Spiegel. Ein Spiegel, der uns vorhält, wie wir leben. Wie wir wahrscheinlich diese Sehnsüchte, die wir haben, immer wieder Ausgaben tätigen, um sie zu erreichen. Ja, dass wir Dinge anstreben und sagen, okay, ich muss noch eine Reise machen, noch die bessere Wohnung finden, noch das bessere Abschlusszeugnis bekommen, dann habe ich das. Also man gibt immer wieder auch die Ausgaben aus und sucht eben nach weiterem. Und die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, womit versuchen wir unsere Sehnsüchte zu stillen, die kommt dann ganz groß raus. Weil die Frage ist, suche ich sie eben bei Gott oder bei mir? Ich habe mir das so vorgestellt, ihr kennt das vielleicht jetzt im Sommer, ich hatte jetzt die letzten Tage die Situation, Abenteuer pur. Nein, man hat ein Fenster, ein Doppelfenster, und eins ist offen, das andere ist zu. Es gibt so eine Fliege, die sitzt aber natürlich am zuen Fenster, am geschlossenen Fenster. Und jeder kennt die Situation, was macht die Fliege, wie klug sie ist? Oh, komm, Vollgas, einmal in die Freiheit, einmal in die Natur raus, und dann hat es nicht geklappt, batz. Okay, die Fliege versucht noch einmal. Es könnte jetzt klappen. Zack, nochmal dagegen. Und ihr kennt das Spiel, beim 120. Mal ist immer noch die Idee, vielleicht klappt's jetzt. Und die Idee, auf einen neuen Weg zu gehen, der ist scheinbar irgendwie nicht eingeprägt oder nicht vorgegeben bei Fliegen. Man muss dann manchmal mithelfen, nachhelfen. Aber vielleicht ist das genau ein Bild. Ich dachte so, ja, manchmal bin ich das vielleicht auch. Ich versuche immer wieder auch mein Leben zu füllen, meine Sehnsüchte zu stillen, immer mit Dingen, die mir Freiheit versprechen, weil hinter dem Glas, hinter dem Versprechen, da sieht es so herrlich aus, so schön aus, da ist die Natur, da ist die Freiheit, und trotzdem ist dieses Glas da, und ich renne dagegen und ich merke, am Schluss gibt es das danach. Danach bin ich doch leer. Danach bin ich doch nicht erfüllt. Danach bin ich doch ausgebrannt, ausgehungert, und ich merke immer wieder, wie eine Fliege geht man gegen die Scheibe. Immer wieder neu. Und ich versuche es nochmal und nochmal, obwohl daneben diese große Einladung ist. Selbsterkenntnis ist an dem Punkt eben genau der Punkt. Wir erkennen unsere Unfähigkeit, uns Selbsterfüllung zu verschaffen. Also die Unfähigkeit. Ich kann mir selber das nicht erschaffen, eine Erfüllung in meinem Leben. Ich kann es mir selber nicht produzieren. Ich kann es nicht schaffen, dass ich wirklich im Letzten ganz, ganz vollendet bin, ein erfülltes Leben habe. Ein aktuelles Beispiel, oder schon ein paar Tage her, ist ein YouTuber, Ryan Trahan. Er hat so 20 Millionen Abonnenten, und er hat berichtet, wenn man mal so erfolgreich ist und dadurch auch weltbekannt ist, er hatte alles im Leben auf einmal. Und das ist so diese klassische Geschichte, wenn du alles hast. Er konnte sich mit Geld alles leisten und alles haben. Er hatte Ansehen, er hatte eine tolle Freundin, und er hatte alles, und trotzdem hat er gemerkt, ich bin so leer. In meinem Leben fühlt sich nichts mehr richtig an. Ich erlebe das Leben gar nicht mehr richtig. Es ist wie taub. Und er hatte seine Freundin, die Christin war. Die hat an Jesus geglaubt. Und er hat gesagt, genau in der Situation, in der ich alles erreicht habe, war ich so leer und so allein, dass ich nur noch nach Gott suchen musste. Ich musste nach etwas Spirituellem suchen, hat er gesagt, und ist dann eben zu Jesus gekommen und rausgekommen. Und er hat dann eben genau dies berichtet. Am Schluss ist es so, ich habe Jesus gefunden und er wurde mir zur Quelle der Freude, zur Quelle des Lebens, zur Quelle meiner Sehnsüchte. Und jetzt ist es so, dass dieser YouTuber vom Jesus bekennt, öffentlich auf YouTube sagt er hier, ich erzähle euch, ich glaube an Jesus. Davor war er, sagt er selber über sich, ein zynischer Atheist. Einer, der belächelt hat die Leute, die an Jesus glauben, die überhaupt gläubig sind. Und ich möchte jetzt an der Stelle eben genau mal den Punkt, den Begriff Sünde einführen. Sünde bedeutet, außerhalb der Freude und Liebe Gottes zu leben. Ich weiß nicht, was ihr von Sünde Begriff habt. Sünde ist letztlich die Fliege, die versucht immer auf ihre Methodik Freude, Erfüllung, das tolle Leben zu finden. Auch ein Leben, das eben geprägt ist, wirklich von einer sinnhaften Bedeutung. Und Sünde ist, wenn man außerhalb von Gott lebt und immer wieder versucht, eigenständig genau das zu tun. Wenn man außerhalb des Raumes ist, wo Gott nicht ist und merkt, mein Leben ist, ich schaff's nicht in diesem Leben. Ich krieg's nicht hin. Selbst wenn ich alles erreiche, wenn ich wie ein YouTuber Millionen verdiene und Millionen Abonnenten habe. Wenn ich alles erreiche, selbst dann, und das ist die Selbsterkenntnis, schaffe ich es nicht, aus mir selber heraus in dieser Welt Erfüllung zu haben. Und Martin Luther bringt das auf den Punkt, indem er sagt, jede Sünde in unserem Leben beginnt damit, dass wir das erste Gebot brechen. Das erste Gebot ist, liebe deinen Vater, liebe Gott. Und es kommt davon her, dass eben ja Gott sagt, ich bin der Gott, der dich ausgeführt hat aus Ägypten. Ich bin der für dich sorgt. Und wenn du in dieser Liebe stehst, die Gott dir zur Verfügung stellt, dann erlebst du diese Stillung aller Sehnsüchte. Die einzige Lösung, die es eben dafür gibt, dass wir mit unseren Sehnsüchten klarkommen, ist, dass wir Hilfe von außen bekommen. Dass es nicht unsere eigene Sache ist. Und genau das führt dann Jesaja auch mit ein. Ich will mit euch einen Bund schließen, der für immer gilt. Jesaja beschreibt mit diesem Wort eben diesen Bund, der gilt und der für immer gilt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Im Jesaja-Buch, das sind die ersten 39 Kapitel, die gehen darum, dass Gott versucht, das Volk Israel immer wieder zurückzugewinnen. Dass Gott immer wieder auch Gericht ankündigt und sagt, ihr müsst umkehren. Ich kann nicht anders als euch drohen und ich kann nicht anders als euch zu betteln und anzuflehen, zurückzukommen zu mir, weil ihr versucht es immer wieder wie die Fliege am Fenster. Ihr versucht es immer wieder, 39 Kapitel lang. Und irgendwann sagt Gott, ich weiß es doch, ihr werdet es nicht schaffen. Das Volk Israel wird es nicht schaffen. Und dann beginnt ab Kapitel 40 ein Abschnitt des Trostes. Einfach mal die Zusage, es gibt eine Einladung, wartet darauf, es wird besser werden. Und ab Kapitel 53 und dann bei uns 55, da kommt dann dieser eine Punkt, es gibt jemanden, der wird dafür sorgen, dass du Hilfe von außen bekommst. Dieser eine Gottesknecht, so wird er in Jesaja genannt, das ist dann der Vorbote von Jesus. Es ist die Hinwendung, also der Blick schon darauf, es wird einer kommen, der Messias ist. Und der würde ich erlösen. Der würde ich herausreißen aus der Sünde, aus der Gottesferne und hineinnehmen in ein Leben von Licht und Freude und Fröhlichkeit und Feiern. Und in diesem Leben wird alles besser sein. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass Gott selber auf diese Erde kommt und einen ewigen Bund mit uns schließt. Ganz einfach deswegen, wenn ich immer wieder die Fliege bin und sage, ich versuche selber, haue ich von Gott ab. Und letztlich ist es, ich lasse Gott im Kalten stehen. Ich lasse Gott einfach stehen auf der Seite und sage, ich mache es alleine, ich brauche dich nicht. Und das ist Rebellion gegen Gott. Das ist Widerstand gegen Gott. Ich setze dich vor die Tür, Gott. Und das ist ein Mechanismus, der in mir steckt. Ich merke, dass ich selber diesen Weg immer wieder gehen. Es steckt in mir. Mein Wille ist manchmal einfach, mein Ding zu machen. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass dieser gute Gott sagt, okay, ich schließe einen Bund, ich schicke meinen Sohn Jesus und der wird dir die Gaben Davids geben, so heißt es in Jesaja. Er wird dir die Einladung geben, die Annahme geben, den Ort geben, wo du zu Hause sein kannst. Und diese Einladung, das ist das offene Fenster bei der Mücke. wenn die Fliege immer wieder auf die gleiche Stelle fliegt. Und die Einladung ist das offene Fenster. Jesus sagt, hier, geh den anderen Weg. In dem Text ist es wirklich auch so, dass es bewusst ist. Jesaja sagt, kommt, hört mir zu, kommt zu mir. Dann werdet ihr genau das erleben, die Fülle des Lebens. Und wir dürfen durch das offene Fenster gehen in die Freiheit, in die Schönheit des Glaubens. Und das ist der ewige Bund, der hier aufgerichtet wird. Die Fliege am verschlossenen Fenster macht das deutlich. Johannes Calvin beschreibt das offene Fenster dann mit einem schönen Zitat. Ich finde, der schreibt das sehr, finde ich, leidenschaftlich. Und man merkt so richtig, ich will das auch haben. Wenn wir mit Christus Gemeinschaft haben, so besitzen wir in ihm selbst alle himmlischen Schätze und Gaben des Heiligen Geistes, die uns zum Heil und Leben hinleiten. Und Calvin geht noch viel weiter. Er schreibt noch, die Fülle der himmlischen Güter werden ausgegossen für uns. Wir werden das erleben, was Gott uns für uns vorbereitet hat. Und das jeden Tag. Im Jesaja-Text kommt vor, ihr werdet aufleben, wenn wir diese Einladung annehmen. Ich finde es ein schönes Bild. Wie ist es, wenn wir aufleben? Wenn wir wieder Lebensfreude haben, wenn wir wieder rauskommen aus den Situationen, wo wir vielleicht selber drinstecken und sagen, gerade läuft es nicht so gut. Ich will aufleben, Gott. Und diese Einladung steht, dass wir wissen, Gott lädt dich ein. Genau hinein. Und ich finde, lasst uns das vor Augen halten, wenn wir hier sehen, diese himmlischen Schätze, die himmlischen Gaben des Heiligen Geistes stehen uns zur Verfügung. Dass wir bei ihm sind und in innigster Verbindung mit Gott leben können, in innigster Verbindung mit Jesus leben können und in seiner Gegenwart genau das erleben können, dass wir aufgehoben sind, dass wir da den Ort finden, wo unsere Sehnsüchte wirklich zutiefst gestillt werden können. Und ich denke, das ist die Einladung, die wir heute annehmen können, wieder neu, immer wieder neu, weil wir immer wieder auch den Weg der einen Fliege gehen wir werden, das geschlossene Fenster anzulaufen und versuchen, uns vielleicht selbst ein Stück weit die Erfüllung zu geben. Deswegen brauchen wir immer diesen beständigen Bund von Gott her. Und diese Einladung, die kostenlos ist, frei ist, die dürfen wir immer wieder annehmen. Uns hineinnehmen in Gottes Gegenwart. Jeden Tag neu. Und ich denke, das ist die Herausforderung, die ich auch habe. Jeden Tag, wenn ich neu aufstehe, darf ich sagen, Jesus, mein Leben soll in dir wirklich Erfüllung bekommen. Wie willst du mein Leben füllen? Und ich denke, wir können es auch so machen, wenn wir morgens beten oder wenn ihr heute Abend betet, morgen früh den Tag mal startet, nicht mehr gleich mit der Bitte und sagt, wie kann ich heute für dich dienen? Was kann ich tun? Was kann ich Gutes tun? Lenk mich. Sondern macht eure Hände auf und sagt, fülle mich. Lass dich füllen von Gott. Sag, ich möchte deine himmlischen Schätze bekommen. Ich möchte deine himmlischen Gaben, was du mir gibst, einfach nur empfangen. Ich möchte bei dir sein, in deiner Gegenwart. Und das füllt mich auf. Ich glaube, das verändert etwas, wenn wir als erfüllte Menschen in den Tag hineingehen. Wenn wir von Gott von vornherein geprägt sind als diejenigen, die sagen, dieser Tag, ich muss ihn nicht auskosten. Ich habe ihn schon erlebt. Gott hat sich schon mir gezeigt heute Morgen. Ich lebe schon in seiner Gegenwart. Und dann gehe ich hinein in den Tag, gestalte ihn, bewege die Welt und kann richtig agieren mit Gott zusammen. Aber ich bin gefüllt mit diesem Herrn. Lasst uns jetzt ein Musikstück hören. Und vielleicht ist es die Einladung jetzt für dich zu sagen, bete, lass dich füllen von diesem Herrn mit diesen Gaben. Thank you. Ich bete. Jesus, ich möchte die Einladung annehmen, zu dir zu kommen und von dir alles zu empfangen, was ich mir wünsche. Von dir zu empfangen, dass ich ein erfülltes Leben habe, ein bedeutendes Leben habe und dass meine Sehnsüchte bei dir aufgehoben sind, dass du sie annimmst und dass du mich füllst mit dir. Und ich möchte dich bitten, dass ich deine Gegenwart erleben darf, dass ich sie spüren darf, dass ich hineingenommen bin in dein Leben. Amen.